Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Wir haben in unserem aktuellen Forschungsprojekt Syntopie einen großen Schwerpunkt auf dem Arbeiten mit käferbefallenem Holz.
Nicht nur die Frage stellen, inwiefern solche regenerativen Bauformen machbar sind, sondern auch, welche Probleme damit einhergehen.
Das Besondere an den Exzellenzclustern ist ja, dass sie interdisziplinär arbeiten. Manchmal ergibt sich das von selbst, je nach Fragestellung. Manchmal ist es aber eine eher exotische Mischung und dadurch per se spannend. In so ein Cluster möchte ich euch heute mitnehmen, und zwar zu Matters of Activity der Humboldt-Universität zu Berlin. Und wem das bekannt vorkommt, stimmt, wir hatten schon eine Folge mit diesem Cluster. Und zwar ging es im September 2022 um aktive Materialien und bio-inspiriertes Design. Heute geht es um syntopische Architektur, und das muss euch erstmal gar nichts sagen, denn was das ist, finden wir einfach gemeinsam mit diesen beiden Gästen heraus.
Ich bin Carola Dierichs, ich bin Professorin für Material and Code an der Weißen Seekunsthochschule Berlin und Forscherin am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, und das alles im Rahmen des Clusters of Excellence Matters of Activity.
Ich bin Robert Stock. Ich arbeite als Juniorprofessor für Kulturen des Wissens am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin.
Wie der Begriff der Syntopie in der Biologie verankert ist, dazu gibt es einen interessanten Text, den verlinke ich euch in den Shownotes. Aber zurück zu den beiden Gästen. Da kommen also Kunst, Design, Architektur und Medien- und Kulturwissenschaft zusammen. Spannende Mischung, oder?
Hinter diesem Begriff der syntopischen Architekturen verbirgt sich eigentlich ein relativ einfacher Zusammenhang, wie ich meine. Und zwar geht es um die Verwendung von Materialien für architektonische Zwecke, die nicht über große Strecken transportiert werden müssen, sondern die vor Ort produziert werden können. Holz beispielsweise, Beton, Stahl auch. Aber die Frage, die wir im Projekt versuchen zu bearbeiten, ist, inwiefern diese syntopischen Architekturen sich auf bestimmte Praktiken und Wissensbestände beziehen und inwiefern diese Form der Architektur mit lokalen Materialien auch eine Nachhaltigkeit erreichen kann.
Ich habe gemerkt, dass ich schon tatsächlich zu dem Begriff Syntopia greife, der ja sehr fast schon filmisch klingt, wie ein Filmtitel, auch nach Utopie, und dass dieser leicht vertraute, aber doch fremde Begriff viel nahbarer ist. Also die Utopie, das Nichtwahrscheinliche, und die Syntopie, das knüpft genügend an das Verständnis, was man schon hat, in den Worten an, um dann eben die Begeisterung, die wir für das Thema haben, aufzunehmen.
Da sind jetzt schon ein paar Schlüsselbegriffe gefallen, Regionalität zum Beispiel und Nachhaltigkeit. Was wäre denn ein perfektes Beispiel für die syntopische Architektur?
Ein perfektes Beispiel für die syntopische Architektur? Naja, also ich denke schon, dass wir natürlich versuchen mit dem Projekt, das wir aktuell machen, dem Käferholz, das wir hoffentlich nächstes Jahr zum ersten Mal ausstellen werden, einen Schritt vorangehen. Was wir noch dazu hineinbringen, also Forschung möchte ja immer noch einen kleinen Schritt weitergehen als das, was es schon gibt, ist, dass wir auch sehr eng mit Materialwissenschaftlerinnen zusammenarbeiten, also mit dem Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, mit Dr. Michaela Eder, um auch mit modernen materialwissenschaftlichen Methoden diese Materialien zu verstehen und aufgrund dessen noch intelligenter anwenden können.
Bleiben wir mal bei diesem Beispiel, Käferholz. In Franken sind zum Beispiel sehr viele Fichten befallen. Da frisst sich der Borkenkäfer hindurch und hinterlässt eine traurige Wüste.
Das heißt, wir haben in unserem aktuellen Forschungsprojekt Syntopie einen großen Schwerpunkt auf dem Arbeiten mit käferbefallenem Holz. Das heißt, wie kann man mit diesem befallenen Material arbeiten? In meinem Fall, da ich Architektin bin, wie kann man es architektonisch nutzen? Welche Konsequenzen hat das? Aber auch, wie kann man es dann am Ort direkt verbauen und wie kann es auch am Ort in der Ökologie wirken und dort auch vielleicht wieder verfallen. Ganz wichtig ist dabei auch natürlich, wie reagieren die Lebewesen vor Ort auf diese Architektur? Also was ist mit den Käfern?
Und da ist es schon überraschend, wenn ich dann in die Geschichte gucke, dass schon Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts bestimmte Borkenkäferbefälle sozusagen massenhaft Waldflächen vernichtet haben. Da frage ich mich, wo ist der Lerneffekt geblieben? Also damals war es ja so, dass aufgrund der Industrialisierung von Bergbau, der Herstellung von Metallen großflächig abgeholzt wurde. Danach musste wieder aufgeforstet werden. Das hat man mit Nadelwäldern gemacht, die sich aber bereits damals als sehr anfällig herausgestellt haben. Ja, und dann fragt man sich schon so ein bisschen, bereits vor 200 Jahren wurde festgestellt, dass die Monokultur nicht unbedingt so das ideale Mittel zum Zweck ist, aber es wird nach wie vor daran festgehalten. Also da ist, glaube ich, eine historische Perspektive, eine kulturwissenschaftliche Perspektive wichtig, weil man vielleicht auch sieht, in welchem Verhältnis dann Expertenwissen steht, wie es in der Forstwissenschaft geprägt wurde, wie dies aber bestimmten ökonomischen Zusammenhängen situiert ist und da nicht unbedingt eine solche Wirkung entfaltet, wie sie eigentlich es müssten. Und inwiefern vielleicht auch dann dort ein Verhältnis zu bestimmten lokalen oder indigenen Wissensformen auch besteht.
Die große Frage stellt sich mir dann aber, wieso sollte man überhaupt Käferholz nehmen und nicht einfach Nicht-Käferholz, normales Holz?
Weil es sein kann, dass wir zu einem großen Teil nur noch das zur Verfügung haben, da durch den Klimawandel und die daraus folgende Trockenheit Käferbefall immer mehr zunimmt. Also bei uns in Deutschland, soweit ich informiert bin, in Franken und Nordrhein-Westfalen, ist der Befall sehr stark, aber es ist tatsächlich auch ein globales Problem. Das heißt, das Auseinandersetzen mit dieser scheinbar nicht perfekten Natur wird Teil der täglichen Praxis von Gestalterinnen werden.
Diese Unterscheidung von perfekter und nicht perfekter Natur ist dabei natürlich eine Bewertung und Perspektive von uns Menschen. Andere Lebewesen gehen wesentlich flexibler mit den Gegebenheiten um, die sie vorfinden.
Ich glaube, es gibt es in unterschiedlichen Kontexten. Ja, man könnte jetzt ganz basal anfangen bei bestimmten Tierbauten. Ein Töpfervogel zum Beispiel, der als Baumeister in einem natürlichen Kontext gilt. Ja, also Vogelnester, die aus bestimmten Materialien hergestellt werden, die vor Ort vorhanden sind. Ja, da könnte man jetzt auch auf Bauten von Ameisenstaaten sozusagen zurückgreifen, ja, die eine bestimmte Architektur haben, bestimmte Funktionen erfüllen und die von diesen Insekten vor Ort eben gebaut werden. Ja. Der Biber zum Beispiel würde ich auch darunter zählen. Ja. Und da ist eben auch die Frage, inwiefern sozusagen mit dem Holz, was Biber bearbeiten, Dämme gebaut werden, einzelne Behausungen gebaut werden, inwiefern mit diesen Dämmen auch Umgebung neu gestaltet werden, also inwiefern da Landschaftsdesign oder Landschaftsgestaltung betrieben wird. Und da finde ich, ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke eben dann dahinter auch zu sagen, ja, das, was wir als Architektur begreifen, muss jetzt nicht unbedingt immer menschengemacht sein. Ja, das ist, glaube ich, ein spannender Gedanke, der auch dazu beitragen kann, unsere Stellung oder die Stellung des Menschen in einer natürlichen Umgebung nochmal neu zu bewerten.
Ich hatte jetzt so als Bild, wenn man weggeht von den Tierbehausungen, sondern doch zu den Menschen, was die Menschen so machen, dann dachte ich an so ein typisch afrikanisches Dorf, wo die Hütten in so einem Kreis stehen und die Hütten sind rund und aus Lehm, nehme ich jetzt mal an, und haben so eine Art Strohdach oder sowas. Also da haben sich die Menschen ja auch die Materialien geholt, die sie in der direkten näheren Umgebung gefunden haben und nicht das Tropenholz aus dem Regenwald des Amazonas zum Beispiel, wie wir es ganz gerne für unsere Möbel auf der Terrasse machen, oder? Also wäre das so ein Beispiel, dass man regional und nachhaltig mit den Materialien baut, die man zur Verfügung hat?
Genau, da gibt es tatsächlich auch dann Ansätze, solche lokalen Architekturformen aufzugreifen und als neue Architekturmodelle zu etablieren. Es gibt da einige bekannte Architekten auch, die im globalen Süden, im afrikanischen Kontext da tätig sind und da versuchen, auf diese Bauformen wieder zu rekurrieren, um die wieder ein Stück weit populär zu machen. Die Frage ist aber dann, inwiefern sich das so eins zu eins dann zu uns übertragen lässt und inwiefern da ein gewisses Risiko besteht, diese indigenen Bauformen zu romantisieren, weil die Frage sich einfach stellt, inwiefern wir da auch zu diesen Wissensformen auch zurückkehren können. Man muss da, glaube ich, auch ehrlich sein und nicht nur die Frage stellen, inwiefern solche regenerativen Bauformen machbar sind, sondern auch, welche Probleme damit einhergehen. Das Holz, ja, ist ein regeneratives Material, was hier in Deutschland auch vor Ort hergestellt werden kann. Es ist aber die Frage, welche Anbauflächen brauchen wir dafür? Und dann sind wir wieder bei großflächigen Monokulturen, die ja gewisse Gefahren in sich bergen, die anfälliger sind für bestimmten Schädlingsbefall, die mit einem gewissen Maß an Biodiversitätsverlust womöglich mit einhergehen. Also diese ganze Frage der nachhaltigen Architektur im Bereich Holz ist dann, wie ich finde, auch mit dieser Frage danach verbunden, inwiefern dieses Material auch hergestellt werden kann.
Was möchten Sie denn herausfinden? Was sind so für Sie die großen Fragen, die Sie gerne beantworten würden?
Meine großen Fragen? Die innere Aktivität der Materie, ganz besonders in Bezug auf biologische Materialien. Da kommt auch das Thema der Ökologie sehr groß ins Spiel, dass eigentlich biologische Materialien niemals von ihrem Ort getrennt sind, sondern immer an einem Ort wachsen, verfallen.
Ja, dieser Sphäre, die hier häufig als globaler Norden bezeichnet wird, da leben Menschen mehrheitlich in großen Städten. Also die Verstädterung ist da ein großer Faktor und Urbanisierung. Und es stellt sich dann einfach die Frage, welchen Kontakt wir zur Natur pflegen, ja, und was wir unter Natur auch verstehen. Also man könnte dann sagen, ja, am Wochenende gehe ich in den Park oder in den Wald, um eine gewisse Naturerfahrung zu haben und die Natur zu erleben. Da ist aber sicherlich die Frage dann, was ist dieser Wald? Und also beim Park würden wir sagen, okay, das ist auf jeden Fall eine Kulturlandschaft, die menschengemacht ist, die gewissen Traditionen eines englischen Gartens oder eines englischen Landschaftsparks beispielsweise folgt. Dann ist die Frage bei bestimmten Brachen, die in Städten auftreten oder bestimmte ungenutzte Flächen, wie erobert sich die Natur, ich sage mal jetzt erobert in Anführungsstrichen, wie erobert sich die Natur diese Flächen zurück? Was ist mit bestimmten Bäumen, die wir ja beispielsweise in Berlin auch erleben, ja, mit dem Götterbaum? Wie verbreitet der sich in den Städten? Also sind die Städte tatsächlich außerhalb der Natur oder sind sie eigentlich auch Teil davon? Und kann man diese Grenze gar nicht so genau ziehen? Und diese Frage stellt sich auch beim Wald. Ja, weil das, was wir als Wald verstehen, eben kann man jetzt sagen, okay, das ist, hat so eine gewisse vielleicht romantische Idealisierung, die sich da auch hinter verbirgt, ja. Aber de facto ist es einfach so, über 90% des Waldes in Deutschland sind bewirtschaftete Flächen. Das sind eigentlich Forste, die sozusagen mit einer unberührten Natur nicht mehr so richtig was zu tun haben, ja.
Aber ich dachte jetzt so an ein Baumhaus wäre praktisch eine perfekte Möglichkeit, mit dem Wald zu leben zum Beispiel, oder? So mittendrin zu sein.
Das ist natürlich so. Also auch die Blockhütte wäre zum Beispiel noch ein sehr naturnahes Beispiel. Ich denke tatsächlich, dass diese Frage des Ortes, der Verortung sehr zentral ist. Also darüber habe ich mir zusammen mit meinen Kolleginnen, also auch Robert Stock und Karin Krauthausen, sehr viele Gedanken gemacht, dass dieser Begriff der Syntopie, also Syn zusammen mit dem Topos, das heißt auf Griechisch Ort, eine wichtige Bewegung in der Architektur sein könnte. Denn sobald man aus dem Ort die Materialien sammelt, am Ort verwendet und nicht importiert, exportiert und dann auch fremde Materialien in die Ökologie einbringt, denke ich, dass man einen guten Schritt weiterhin zurück zu einer Natur ist.
Ich finde eigentlich diesen Trend ganz interessant, dass man sich denkt, je mehr wir in die Zukunft gucken, desto künstlicher müssen eigentlich die Materialien werden. Dann stellen wir unsere eigenen Materialien her und dann sind es ganz, ganz tolle Sachen, die unglaublich viele verschiedene Merkmale aufweisen, wie wir es halt gerne hätten, weil wir haben das dann entwickelt und so weiter. Und im Gegenteil scheint es ja eher so zu sein, wenn ich jetzt daran denke, an Lehmbauten, die jetzt plötzlich wieder, wo man merkt, dass plötzlich das Raumklima total gut ist und dass das super ist in solchen Lehmbauten, die dann trotzdem aussehen wie richtig große Häuser und nicht wie eine Hütte. Also das ist doch eher so eine Art Rückbesinnung auf die natürlichen Baustoffe oder eben wieder auf die Umwelt, die uns umgibt, gibt, oder?
Das denke ich doch. Ich glaube, das Stichwort, was ich jetzt bei Ihnen gehört habe, ist dieses, wie wir es gern hätten. Also der Wunsch, was wollen wir? Und da finde ich, dass man doch auch das Thema der Bescheidenheit einführen darf. Denn ich denke, wir hätten sehr häufig gerne Dinge, die nicht für alle gut sind und teilweise dann auch nicht einmal für uns selber. Und ich denke, da kann man tatsächlich von naturnaheren Lebensweisen sehr viel lernen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass dies, was Sie angesprochen haben, also die Fähigkeit, ganz, ganz neue Materialien zu erschaffen, sehr interessant ist. Also zum Beispiel ein Hinweis an der Kollegin, man könnte ja dieses Käferholz auch so designen, dass es von selbst zerfällt. Das würde ich schon, also aus meiner Blickweise, ich wüsste ja gerade gar nicht, wie ich damit anfange und wenn ich nicht mit dieser Kollegin aus der Biologie reden dürfte, das ist für mich schon sehr, sehr fortgeschritten.
Diesen Zusammenhang von den unterschiedlichen Wissensbeständen in Architektur und in Forstwissenschaft und in anderen Bereichen, in der Klimafolgenforschung beispielsweise, diese unterschiedlichen Erkenntnisse zusammenzubringen und womöglich dazu beizutragen, um ja neue Ansätze zu entwickeln, die sich natürlich erstmal auf der Ebene der Grundlagenforschung bewegen, aber vielleicht eben prototypisch eine, ja, ich möchte jetzt nicht dieses große Wort der Vision benutzen, aber es liegt gewissermaßen nahe, zumindest Spekulationen zu entwerfen, die doch zum Nachdenken über die gegenwärtige Situation beitragen können und vielleicht auch Entwürfe für eine andere Zukunft bieten können.
Wenn wir zurückgehen zur syntopischen Architektur, was wäre da Ihre Vision? Wie sollten wir da alle leben?
Also ich würde mir an sich vorstellen, dass ein tiefgehender sozialer Wandel stattfindet, der natürlich begleitet werden dürfte. Manchmal denke ich sogar, dass dazu eine Umverteilung der Eigentumsverhältnisse, der Landeigentumsverhältnisse gehört und dass dann eine Ökonomie geschaffen wird, in der tatsächlich Materialien innerhalb von lokalen Communities geerntet, gesammelt, darüber haben wir noch nicht geredet, also das Sammeln von Abfallmaterialien, gemeinschaftlich verwaltet und verbaut werden. Das wäre so meine Vision.
Das klingt aber eher dörflich und klein und nicht wie eine Millionenstadt. Also man muss ja auch immer ein bisschen so an die Skalierbarkeit denken, wenn man überlegt, wie viele Menschen auf der Welt leben, oder?
Das ist natürlich bei uns ganz direkt umgesetzt in der Architektur, die Stockwerkzahl. Wie viele Stockwerke bauen wir? Das ist die architektonische Antwort auf viele Menschen ist Hochhausbau, weil man dann Menschen stapelt. Leider. Das klingt wirklich nicht hübsch, aber es ist leider so. Da ich Künstlerin und Wissenschaftlerin, habe ich jetzt gesagt, ich klammere das aus meiner Forschung aus, freue mich aber, wenn Stadtplanerinnen dazukommen.
Wenn wir schon bei Hochhäusern sind, dann müssen wir kurz einen Schlenker machen und zu Robert Stocks anderen Forschungsprojekten kommen. In einem hat er sich mit den Folgen der britischen Atomtests in Australien beschäftigt und hierzu die Autobiografie von Yami Lester untersucht, einem blinden Aborigine-Aktivisten.
Diese Sachen, die ich da untersucht habe, die haben mich vor allem interessiert aus der Sicht einer Disability-Forschung, also Forschung, die sich mit der Problematik körperlicher Differenz oder Behinderung auseinandersetzen. Und da habe ich ganz interessante Quellen gefunden, die autobiografische Zeugnisse darstellen, die vielleicht nicht so sehr auf die Schriftzeugnisse sich berufen, sondern auch auf mündliche Traditionen, die da eben sehr wichtig sind und Einblicke geben können in die Auseinandersetzung mit kolonialen Herrschaftsregimen und wie sich die dann auf einer biografischen Ebene auch widerspiegeln und wie sozusagen einzelne individuelle Erfahrungen dann in so einen größeren gesellschaftspolitischen und naturkulturellen Zusammenhänge dann eingebettet sind. Und das sind natürlich Zusammenhänge, die zunächst mal aus der Sicht der Kulturwissenschaft interessant sind, um sozusagen die Kolonialgeschichte als eine Gewaltgeschichte im australischen Kontext jetzt einmal aufzuarbeiten, die aber vielleicht dort gar nicht stehen bleiben müssen, ne? Sondern da stellt sich natürlich auch dann die Frage aus der Sicht einer kulturwissenschaftlichen Disability-Forschung, wie sind solche Prozesse von Landschaftszerstörung, von politischen Auseinandersetzungen, von Umweltschutz letztendlich auch dann im europäischen Kontext dann zu sehen und einzuordnen.
Sie haben sich auch mit zerstörten Landschaften beschäftigt, habe ich gelesen.
Also die Frage, die mich in der Forschung umtreibt, bezieht sich darauf, wie Landschaften umgestaltet werden, wie durch Eingriffe von Mensch und Technik die Umgebung und Umwelt neu gestaltet wird und dabei auch inwiefern diese Einflüsse Natur nicht nur umgestalten und zu einer neuen Naturkultur machen, sondern auch inwiefern da in größerem Umfang auch Schäden auftreten, ja, die beispielsweise durch Bergbau entstehen, die durch kriegerische Auseinandersetzungen entstehen, die durch Atomunfälle oder Atomwaffentests passieren. Und da ist dann die Frage, inwiefern durch diese Prozesse sozusagen sehr nachhaltige Schäden entstehen, die dann ja neue Lebensumstände schaffen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ne? Dadurch, dass eben Zonen entstehen, die nicht mehr bewohnbar sind, wo sich vielleicht regenerative Prozesse der Natur dann ereignen können, die aber mitunter eben auch Schaden für Leib und Leben sozusagen dann begründen.
Das heißt, da geht es aber um größere Schäden, jetzt nicht sowas wie die leider bei uns mittlerweile übliche Versiegelung von Flächen für Gewerbe und Sonstiges.
Ja gut, also im Falle der Atomwaffentests, die mich zum Beispiel interessiert haben, das sind ja großflächige Versuche gewesen, die in den 50er Jahren unternommen wurden, um die Wirkung von Nuklearwaffen zu testen und die mitunter ohne Rücksicht auf indigene Gruppen gemacht wurden und auch ohne Rücksicht auf eine Naturzerstörung gemacht wurden. Ne? Also die Versuche, die im Bikini-Atoll gemacht wurden oder die in Australien in großflächigen Territorien unternommen wurden, die haben ja langfristige Folgen für Tiere, für die Pflanzen, aber vor allen Dingen auch für die Menschen, die diese Gebiete eigentlich und ursprünglich bewohnt haben. Und über diese Auseinandersetzung kann man dann letztendlich auch die Frage stellen, ja, wie barrierefrei sind eigentlich die Klimabewegungen? Wie barrierefrei sind bestimmte Protestformen? Und inwiefern setzen sich Menschen mit Behinderung auch ein für mehr Klimaschutz? Weil diese Gruppe auch zu denjenigen Gruppen gehört, die auch vom Klimawandel, von der Klimakrise in besonderem Maß betroffen sind, wie die sogenannte Katastrophe im Ahrtal eben auch gezeigt hat, ja.
Spannend ist an diesem Projekt der syntopischen Architektur, dass sich das nicht nur auf dem Papier abspielt, also nicht nur in der Theorie, sondern dass es Prototypen geben wird, die diese Forschung im wahrsten Sinne greifbar machen.
Ich komme ja aus der Tradition des Architectural Prototyping, das man jetzt auch an der Universität Stuttgart sehen kann. Das ist meine Herkunft, wo man wirklich großmaßstäbliche große Prototypen baut und das als architektonische Forschungsdemonstratoren nutzt.
Wo stehen die dann?
Da, wo man gerade Platz hat. Also man freut sich unglaublich, wenn man eingeladen wird für eine Ausstellung. Das ist jetzt bei uns mit großer Wahrscheinlichkeit der Fall im nächsten Jahr. Aber wir bauen da, wo wir Platz finden.
Genau. Also das Ziel ist tatsächlich im Kontext des Projektes syntopische Architekturen einige architektonische Prototypen zu entwickeln, diese auch begehbar zu machen, diese erlebbar zu machen, um zu zeigen beispielsweise, wie kann mit Borkenkäferholz etwas gebaut werden.
Wie passen denn Wissenschaft und Design eigentlich zusammen?
Oh, das ist eine ganz, ganz tiefe Frage. Also ich forsche natürlich auch an der Frage, ist Design Wissenschaft? Ist Kunst Wissenschaft? Oder ist es das nicht? Wo liegen überhaupt die Verbindungen? Und wenn ja, wie kann man die Schnittstellen herstellen, wenn es Verbindungen gibt? Und wie werden Wissenschaftsmethoden und Diskurse in den verschiedenen Disziplinen geführt? Letzten Endes steht im Kern immer die Frage danach bei Wissenschaft, was ist Erkenntnis? Was ist grundlegende Erkenntnis? Und das schneidet sich besonders mit der Kunst, mit der Frage danach, was ist neu? Also Künstler erschaffen Neues, neue Wahrnehmung. Wissenschaftlerinnen erforschen neue Erkenntnis, grundlegendes Wissen über unsere Welt. Also die Suche nach dem Neuen, das ist eigentlich die große Verbindung. Und dann ist natürlich die Frage, wie entwickeln wir Methoden, die Neues hervorbringen?
Anfang 2025 soll dieser Prototyp fertig sein. Carola Dierichs hat schon oft mit derartigen Prototypen gearbeitet.
Ich habe ja, wie gesagt, schon an granularen Materialien gearbeitet. Da habe ich zwei größere Prototypen gebaut aus rezykliertem Plastik. Das Projekt habe ich jetzt neu benannt. Das heißt Syntopia Null, Anthropos oder Human, Mensch, ist jetzt mittlerweile ein Diskurs über den Fakt, dass die anthropogene Masse, die biogene Masse, die lebende biogene Masse um das Jahr 2020 überschritten hat. Dass wir also eigentlich in unserem eigenen Plastik leben. Deswegen heißt das Werk Anthropos oder Mensch. Dann haben wir Syntopia 2, Omada. Das ist das griechische Wort für Gruppe. Das ist ein Prototyp, der von zwei SpinnerInnen gesponnen werden kann. Und indem wir jetzt auch überlegen, andere Materialsysteme einzuladen.
Was haben Sie denn als Architektin mit Textilien zu tun?
Mit Textilien sehr viel an sich. Also Zelte sind Architektur. Zelte sind häufig aus Textilien oder aus Leder natürlich. Für mich war dieser Schritt neu. Also ich habe damit erst hier in Berlin angefangen und mir Seidenkokons angeschaut. Und dann mit dem Team gemeinsam einen Prototypen gebaut, der sich an Seidenkokons orientiert. Aber mehr kann man eigentlich nicht erreichen.
Und was interessiert Sie als Kultur- und Medienwissenschaftler daran, wie Menschen leben?
Das ist eine gute Frage. Also die Frage, wie wir leben und wo wir leben und vor allen Dingen in welchen Zeiten wir leben, ist, glaube ich, eine überaus drängende angesichts der unterschiedlichen Krisenmomente, die wir derzeit erfahren. Und die spielen sich ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen ab. Die spielen sich auf einer Ebene einer gesellschaftlichen Polarisierung ab, die unterschiedlichen politischen Standpunkte betrifft. Zugleich sind diese Konflikte in Bezug auf eine Medialisierung unserer Gesellschaft auch zu sehen, wo die Digitalisierung eine große Rolle spielt, inwiefern wir uns miteinander verständigen, inwiefern wir gesellschaftliche Problemlagen auch wahrnehmen und vor allen Dingen auch, glaube ich, wie wir uns in ein Verhältnis mit der Natur setzen. Also die Klimakrise ist ja ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und diese ist eben nicht nur durch ein direktes Naturempfinden, direkte Naturerfahrung geprägt, sondern auch dadurch, wie wir eben bestimmte Bilder der Natur wahrnehmen, wie wir diese vermittelt bekommen und wie wir uns da auch in bestimmte Diskussionen einmischen können.
Das Spannende an den Exzellenzclustern, finde ich, ist ja diese Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen. Und in dem Fall merkt man das ja ganz deutlich, weil da kommen zwei Welten zueinander, die ich jetzt so nicht zusammengebracht hätte erstmal. Das heißt, die Architektur und in Ihrem Fall der Medien- und Kulturwissenschaftler. Wie funktioniert das in diesem Projekt? Wie ist da die Verzahnung? Um welche Fragen wird sich da gekümmert?
Für mich ist das eine neue Erfahrung, in dem Exzellenzcluster zu arbeiten. Ich war sehr lange in einem vor allen Dingen medienwissenschaftlichen Projekt, in dem wir uns mit Fragen der Digitalisierung beschäftigt haben und auch mit Fragen der Barrierefreiheit auseinandergesetzt haben. Und die Zeit seit 2021, in der ich jetzt im Exzellenzcluster aktiv bin, habe ich als sehr bereichernd empfunden. Dieses transdisziplinäre Zusammenarbeiten aus diesem Dreieck zwischen Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft und Design oder auch Architektur ist, finde ich, eine ganz spannende Konstellation. Ich glaube, der Clou liegt gewissermaßen darin, nicht nur zu überlegen, jetzt aus der Sicht der Architektur oder der Gestaltung beispielsweise, wie kann man aktuelle Probleme lösen? Also beispielsweise mit dem Rückgriff auf nachhaltige Materialien, wie es jetzt der Baustoff Holz beispielsweise ist, und auch zu überlegen, was kann ich mit diesem Material machen? Ja, neue Technologien zu entwickeln, im Kontext von Digitalisierung neue Herangehensweisen zu entwickeln, damit sozusagen auch die spezifischen Charakteristika, die Holz hat, in einer optimierten Weise genutzt werden können. Sondern auch darüber nachzudenken, welche Materialgeschichten verbergen sich dann dahinter. Ja? Wie ist es mit dem Begriff der Nachhaltigkeit, der im Kontext einer deutschen Forstwirtschaft auch geprägt wurde im 18. Jahrhundert? Welche Wissensbestände gibt es, die wichtig sind, um auch das Hier und Jetzt zu verstehen, die aber nur vielleicht mit einer historischen Herangehensweise aufgearbeitet werden können?
Na, könnt ihr euch vorstellen, in einem Haus aus Käferholz zu leben? Ich finde den Gedanken interessant. Vielleicht muss nicht immer alles perfekt sein. Vielleicht erzeugt gerade das nicht so ganz Perfekte eine gewisse Spannung. Ich bin jedenfalls neugierig, wie dieser Prototyp aussehen wird. Das war's aber erstmal für heute. Wir verabschieden uns von der syntopischen Architektur und von meinen beiden Gästen aus dem Exzellenzcluster Matters of Activity in Berlin. Und ich bin gespannt, wo ich in der nächsten Episode reinschnuppern darf. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.